jetzt frage ich euch mal, wer hat denn rausgefunden, um welche Geschichte es in diesem Lied ging? Das ist eine Geschichte aus der Bibel. Das vierfache Ackerfeld, genau, im Dorngestrüpp, dann kamen die Vögel und es gab auch gutes Land. Ein Lied, wo es darum geht, dass Pflanzen wachsen. Und wir wollen es noch gemeinsam mit den Erwachsenen ein Kinderlied singen. Also ihr könnt das alle aus dem Kopf. Die Erwachsenen, die dürfen mal das allerletzte Lied in unserem Liederbuch aufschlagen. Da in dem neuen Liederbuch keine Kinderlieder mehr drin sein werden, ist das jetzt die Chance, einfach nochmal mit den Kindern gemeinsam zu singen. Für euch habe ich hier verschiedene Utensilien. Ihr könnt euch mal eins rausziehen. Wir würden das für den heutigen Anlass ein bisschen umdichten. Also das ist meine Dichtung, ich hoffe, das geht für euch. Und zwar singen wir in der ersten Strophe, nicht wer lässt die Sterne strahlen, sondern wer lässt die Sonne scheinen. Ha, richtig Moment. Und ich würde euch sagen, also Sonne scheinen könnte man vielleicht einfach in eine große Sonne machen. Ne? So eine Sonne zeigen. Ihr müsst doch noch ein bisschen auseinandergehen, damit ihr euch nicht gegenseitig dann auflockern. Die zweite Strophe, die lassen wir so. Wer lässt die Blumen wachsen? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr dann machen müsst. Okay. Die dritte Strophe singen wir. Wer lässt die Früchte reifen? Da brauchen wir dann alle, die so eine Frucht haben, die sie dann hochhalten. Und die vierte, wer macht dich und mich? Lassen wir auch.
Liebe Kinder, so fange ich heute mal an. Liebe Gäste, Freunde und Geschwister. Eigentlich brauchte ich ja gar nicht mehr viel sagen. Es ist ja schon alles im Lied und in anderen Worten mitgeteilt worden. Ja, Erntedankfest feiern wir heute und das ist so ganz sichtbar hier zu sehen. Wir freuen uns, aber nein, ich möchte mich erst bei Tabea bedanken für den Klavierbeginn unserer Stunde und natürlich dann bei unserem Kinderchor, der uns mit dem Seemann vertraut gemacht hat, mit den Samen, der auf unterschiedlichen Ackerboden fällt und damit haben wir es heute auch zu tun. Und dann natürlich bei dem letzten Lied, wo wir Gott gemeinsam gedankt haben für all das, was er uns an Guten jeden Tag erleben lässt. Ja, wir freuen uns über die schönen Gaben, die unsere Schwestern Renate, Inge und Irene wieder hier aufgebaut haben. Diese Vielfalt beeindruckt uns immer wieder. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Erntedank feiern und einen so schön geschmücktes Podium haben. Es ist ein Ausdruck, der sich uns hier deutlich darstellt, der Liebe und der Güte Gottes. Lebensmittel in völliger Vielfalt, Korn, Ähren, aus den Körnern wird dann unser tägliches Brot gebacken, für die Kinder ganz wichtig, dass es nicht aus dem Aldi oder dem Penny kommt, sondern dass es Korn auf dem Feld wächst. Er lässt, unser Gott, die Sonne scheinen über bösen und guten Menschen. Er lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. So langmütig ist Gott und geduldig mit allen Menschen, auch mit denen, die nicht an ihn glauben, auch mit denen, die ihn verachten, auch verspotten. Auch das gibt es leider. Er lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Und er ist langmütig und geduldig mit allen Menschen. Auch daran erinnern uns diese schönen Erntegaben, denn die sind ja nicht nur für uns da. Die sind ja für alle Menschen da und täglich wird davon genossen. Es ist auch für die da, die nicht an ihn glauben. Und so ist es eine Erinnerung an Gottes Güte, wenn wir das hier vor uns sehen. Und das tut uns auch gut und das ist auch notwendig, denn auch wir sind vergessliche Menschen und nachlässig. Und da wir täglich genug zu essen haben, nicht nur Brot und Butter, da ist uns vieles selbstverständlich, was gar nicht so normal und selbstverständlich ist. Durch die vielen Flüchtlinge, die nach Europa strömen, werden wir sehr drastisch an Not und Elend erinnert. Und weil die Kleinen unter uns sind, da haben die kleinen Kinder uns nicht nur ein Kinderlied gesungen, sondern wir haben auch zu Beginn auch ein Kinderlied gesungen. Wir haben das jedenfalls in der Kinderstunde früher gelernt und haben es auch unseren Kindern weitergegeben, auch wenn es in unserem Gemeindeliederbuch steht. Es ist ein schönes Danklied, dank dem Herrn mit frohem Mut. Und das ist auch der Sinn unseres Beisammenseins, dass wir einen frohen Mut, ein dankbares Herz, ein fröhliches Herz haben. Danken ist heute ein Schwerpunkt in unserem Beisammensein. Und wir haben das auch schon in der ersten Stunde so zum Ausdruck gebracht und immer wieder darauf hingewiesen. In der ersten Stunde haben wir in erster Linie unserem Herrn gedankt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und unsere Schuld gesühnt hat. Jetzt danken wir, dass er uns täglich am Leben erhält und nicht nur schlechthin erhält, sondern mit guten Gaben sättigt. Ich sagte vorhin, wir sind vergessliche Menschen und deswegen ist es günstig, dass wir einmal im Jahr wenigstens so einen sichtbaren Ausdruck der Güte Gottes vor uns haben. Es ist eine gute Gewohnheit, dass wir in unseren Familien vor jeder Mahlzeit ein Dankgebet sprechen. Auch diese Gewohnheit erinnert uns und unsere Kinder an den Geber der guten Gaben. Aber wir sollten nicht nur zu Hause für das Essen danken, sondern auch in der Öffentlichkeit, in der Gaststätte, am Arbeitsplatz. Dadurch können wir ohne besondere Worte ein Zeugnis für unseren Glauben an den Herrn Jesus sein. Eigentlich ist das Erntedankfest im Neuen Testament gar nicht erwähnt. Gott fordert nicht von uns, ein solches Fest zu feiern. Das heißt nicht, dass Gott sich nicht erfreut, wenn wir es feiern. Aber ich sage, es ist nicht im Neuen Testament gefordert. Wir finden lediglich den Wunsch unseres Herrn Jesus Christus, das Mahl des Herrn zu seinem Gedächtnis zu feiern. Zum Gedächtnis an seinen Tod, den er zu unserer Sündenvergebung freiwillig erlitten hat. Im Gegensatz dazu musste das Volk Israel gemäß dem Gesetz, das Moses ihnen im Auftrag Gottes am Sinai gegeben hatte, jährlich das Laubhüttenfest feiern. Es war eins der drei vorgeschriebenen Feste, die mit einer Wallfahrt nach Jerusalem verbunden waren. Das Fest erinnert erstens die Israeliten an die Wüstenreise und an die wunderbare Bewahrung Gottes während dieser 40 Jahre. 40 Jahre ein Volk, ich glaube, mit Kindern und allem drum und dran waren es fast 2 Millionen Menschen. 40 Jahre täglich versorgt zu werden mit allem Notwendigen, die konnten ja nicht. Felder anlegen und Samen säen und ernten, die waren ja auf der Durchreise durch die Wüste nach dem Lande an Kanaan. Das sollte eigentlich gar nicht so lange dauern, aber durch ihre Unglauben wurde das, was in zwei Jahren hätte geschehen können, auf 40 Jahre verlängert. Wir wissen das, warum. Da wurden sie täglich mit Manna versorgt, mit dem Brot aus dem Himmel. Und als ihnen das zum Halse raushing, dann bekamen sie auch noch Fleisch dazu. Wachteln. Stellen wir uns mal vor, für so viele Menschen kommt ein Schwarm Wachteln an und setzt sich genau dort nieder und lässt sich fangen, wo das Volk war. Also ein Wunder, was Gott hat immer wieder geschehen lassen. Und daran sollte das Laubhüttenfest erstens erinnern. Und zweitens war es die Feier der Weinlese und auch des Erntedankes. Es ist eine große Gnade, die dem Volk Israel widerfahren ist. Erst befreit aus dem Land Ägypten, von der Knechtschaft und dann in das Land geführt, was von Milch und Honig floss. Deshalb hatten die Israeliten Grund und Ursache, ein fröhliches Fest zu feiern. Und sie feierten es auch fröhlich. Es war ihr fröhlichstes Fest, was sie hatten. Und genauso stimmt uns der Erntedank zu unserem Gott und Vater froh und dankbar. Unseren Dank wollen wir auch ganz praktisch zum Ausdruck bringen, indem wir aus Dankbarkeit eben Geld für bedürftige Menschen gesammelt haben und damit auch die Verbreitung des Evangeliums unterstützen wollen. Wir wollen nun zu einem geistlichen Aspekt kommen, der auch mit der Ernte zu tun hat. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 9. 1. Korinther 3, Verse 6 bis 9. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nun, ich habe jetzt diese Verse etwas aus dem Zusammenhang herausgenommen. Der Paulus hat das geschrieben an die Korinther, weil sie sehr fleischlich, ich meine ungeistlich, handelten. Sie waren Unmündige in Christo, wie Paulus sie charakterisiert. Die einen in der Gemeinde bevorzugten den Paulus und die anderen bevorzugten den Apollos. Doch diese Situation soll uns jetzt nicht beschäftigen. Das ist nicht unser Thema. Obwohl es solche Probleme auch heute unter uns geben könnte. Unser Thema ist ja Ernten. Um ernten zu können, bedarf es vieler Vorarbeiten. Diese Arbeiten sind oft mühevoll und schweißtreibend. Zu allen Zeiten mussten die Bauern oder Gärtner den Ackerboden vorbereiten und dann das Saatgut in die Erde einbringen. Düngung und vor allem Wasser sind nötig. Das alles kann der Landmann oder Gärtner tun. Doch das Wachstum und Gedeihen der Pflanzen und des Obstes kann der Mensch nicht beeinflussen. Davon haben wir auch schon was von den Kindern gehört. Das liegt allein in Gottes Händen. Und das vergessen die Menschen oft. Dieses Bild von der Landwirtschaft lässt sich auch auf jeden anderen Beruf und auf jede andere Tätigkeit übertragen. Der Schüler kann vor einer Leistungskontrolle noch so fleißig gelernt haben. Wenn der Herr während der Prüfung nicht Konzentration und klare Gedanken schenkt, dann gibt es keine gute Zensur. Haben wir das nicht alles schon erlebt, dass wir fleißig gelernt haben und dann dachten wir haben es fest in der Tasche, da brauchen wir nicht die Hilfe Gottes, haben wir vielleicht nicht so konkret gedacht, aber wir haben nicht gebetet. Und dann mussten wir erfahren, dass der Erfolg nicht so ausgefallen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt. Und er erwartet, dass wir diese Gaben in der Schule, beim Studium und auch bei unseren beruflichen Tätigkeiten anwenden, dass wir unser Bestes geben. Doch wir sollten nie vergessen, unseren Herrn auch zu bitten, dass er uns Gelingen und Erfolg schenkt. Er schenkt das Wachstum, haben wir eindeutig gelesen in unserem Bibelwort. Er schenkt das Wachstum. Und hier liegt die Betonung auf dem Schenken. Es ist seine Gnadengabe. Ist uns das immer bewusst? Ist es nicht oft so, dass wir es uns zustreiben, wenn wir Erfolg haben? Gut, wir haben uns gemüht. Wir haben gelernt. Wir haben sorgfältig gearbeitet. Aber wir wollen lernen, dass der Erfolg doch eine Gnadengabe Gottes ist, ein Geschenk Gottes. Und das soll uns auch das verdeutlichen, was wir hier vor uns sehen. Die Vielfalt der schönen Blumen. bin immer wieder beeindruckt, wenn in ein und dieselbe Erde verschiedene Samen gelegt werden und dann wachsen so ganz unterschiedlich farbige Blumen, auch in der Form und Gestalt unterschiedlich. Es ist ein Wunder Gottes, was wir täglich erleben, aber was uns so selbstverständlich ist, obwohl wir es gar nicht erklären können. Keiner kann es erklären. Von allen Wissenschaftlern kann es niemand erklären. Aber wir nehmen das so hin als normal. Aber wir sagen, als Gott gegeben. Ja, ich sagte, die Betonung liegt auf Schenken. Wenn Gott uns Gelingen gibt, dann ist es sein Geschenk. Es ist seine Gnadengabe. Und bei dieser Gelegenheit muss auch deutlich gesagt werden, dass Gott uns bei Faulheit nicht unterstützt. Das gehört auch zu dem Thema Erntesegen. Wenn wir bequem und nachlässig aus eigenem Verschulden sind, dann kann Gott trotz Gebet keinen Erfolg schenken. Wir verstehen den Unterschied zwischen Faulheit und Unvermögen durch Krankheit oder körperlich Gebrechen gut. Das unterscheidet die Bibel nämlich deutlich. Faulheit verurteilt Gott im Alten Testament, an mehreren Stellen und auch im Neuen Testament. Dafür will ich nur ein Beispiel zitieren aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 10. Wenn jemand nicht arbeiten will, ich betone will, so soll er auch nicht essen. Ein deutlich klares Wort. Wir haben unseren Bibeltext bis jetzt ganz praktisch für das tägliche Leben ausgelegt. Und so ist er auch anwendbar. Er hat aber auch eine wichtige geistliche Komponente. Apollos und Paulus waren Diener, durch die die Korinther an den Herrn Jesus gläubig geworden waren. Die beiden waren Werkzeuge in der Hand Gottes. Sie waren bescheiden und dachten nicht groß von ihrem Dienst, obwohl etwas Großartiges entstanden war. Stellen wir uns vor, in dieser weltförmigen und lasterhaften Stadt Korinth ist eine christliche Gemeinde entstanden. Zugegeben, diese Gemeinde hatte viele Schwächen und Unvollkommenheiten. Wir hatten ja vor längerer Zeit den Korintherbrief betrachtet und haben diese Schwächen und starken Verfehlungen in dieser Gemeinde zur Kenntnis nehmen müssen. Aber Gott hat seine Hand nicht abgezogen von dieser Gemeinde. Aber, und jetzt wollen wir das Positive erwähnen, es wurde in dieser Gemeinde der wahre Gott verehrt und Jesus Christus angebetet. In einer heidnischen Stadt, wo es so viele andere Götzentempel gab, war das ein großer Erfolg. Und jetzt könnte ja sagen, Paulus und auch Apollos, ja, das haben wir erreicht. Aber sie wussten schon, dass sie Werkzeuge sind in der Hand Gottes. Aber das Wachstum, das Gelingen, dass die Gemeinde wirklich entstanden ist, das hat der Herr geschenkt. Paulus benutzt nun ein Bild aus der Landwirtschaft. Er zeigt, dass der Diener doch in seinem Einflussbereich sehr beschränkt ist. Er, der Paulus, hat gepflanzt, den guten Samen der Botschaft Gottes, des Evangeliums, der Gnade auf das Ackerfeld gesät. Davon haben unsere Kinder gesungen. Und sicher hat Paulus diese Botschaft in Korinth sehr oft gepredigt. Das war nicht mit einer einzigen Predigt getan. Das musste wiederholt werden. Und das ist auch in unserer Gemeinde wichtig. Wir freuen uns über Gäste und Jugendliche und möchten nicht versäumen, sie mit dem Geschenk Gottes vertraut zu machen. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren für Sünder am Kreuz gestorben und er vergibt jedem seine Schuld, der ihn heute darum bittet und schenkt dann für die Ewigkeit den Aufenthalt im Himmel. Vielen Menschen ist das zu einfach, hören wir oft, wenn wir sie mit dem Evangelium vertraut machen wollen. Aber Gott verlangt keine Gelübde, keine Gaben, keine großen Geldgeschenke. Er erwartet nur, dass wir unsere Sünden bereuen und um Vergebung bitten. Wenn wir das Angebot Gottes nicht annehmen, dann spricht die Bibel von ewiger Verdammnis. Ein römisch-katholischer Bischof schreibt im Facebook, ich habe nicht Facebook, aber ich habe mir das zeigen lassen, ich halte es für eine äußerlich recht sympathisch wirkende Irrlehre, wenn heute mit Hilfe des Schlagworts Frohbotschaft statt Drohbotschaft das Christentum zu einer Art Humanismus der Nettigkeit nivelliert wird. Ja, nichts von Sünde, nichts von Umkehr, nichts von Gericht, schon gar nichts von Hölle predigen. Das sagt der katholische Bischof Stefan Oster aus Passau. Ich lese es euch nochmal vor. Hätten wir das von einem Katholiken erwartet? Ich halte es für eine äußerlich recht sympathisch wirkende Irrlehre, wenn heute mit Hilfe des Schlagworts Frohbotschaft statt Drohbotschaft das Christentum zu einer Art Humanismus der Nettigkeit nivelliert wird. Ja, nichts von Sünde, nichts von Umkehr, nichts von Gericht, schon gar nichts von Hölle predigen. Wie recht hat er leider? Auch wir reden lieber von der Liebe Gottes und weniger gern von dem strafenden Gott. Das geht mir auch so. Aber das ist nicht das ganze Evangelium. Das ist nur das halbe und ein halbes Evangelium ist Irrlehre. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Auch diese Seite von dem strafenden Gott gehört zum wahren Evangelium. Nun, Paulus hat bestimmt kein verfälschtes Evangelium, kein Wohlstandsevangelium verkündet. Er nannte stets Ross und Reiter. Und bei unserem Bibelwort zu bleiben, war das der gute Same, den Paulus auf das korinthische Ackerfeld gesät hat. Wir haben ja vorhin in dem Lied gehört, vielleicht haben es nicht alle gut verstanden, aber wir kennen ja das Gleichnis vom vielfältigen Acker, dass vieles auf das Steinige fiel, unter die Dornen und so weiter, aber etliches auch auf den guten Acker. Und obwohl man das in Korinth gar nicht vermutet hätte, gab es dort auch guten Acker. Und der Same, den Paulus ausgestreut hat durch seine Predigt, der ist aufgegangen. Aber nun brauchte der Acker Pflege. Er braucht Wasser. Apollos wirkte ebenfalls in Korinth und hat die Gläubigen belehrt. Und wie sieht solche Belehrung aus? Er hat die vielen Fragen beantwortet. Er hat die zarten Sprösslinge geistlich unterwiesen. Er hat sie gewissermaßen begossen. Und das Wasser ist häufig in der Bibel ein Bild vom Wort Gottes. Und das war die Tätigkeit von dem Apollos. Es war zwar die geschriebene Bibel noch nicht in den Händen, aber er ist ja selbst belehrt worden durch Aquila und Priscilla, so dass er Gottes Wort in Wahrheit weiterreichen konnte und konnte dadurch die Fragen der jungen Gläubigen in Korinth auch beantworten und sie zu einem geistlichen Wachstum führen. Das ist auch ganz praktisch für unsere Gemeinde wichtig. Jungbekehrte brauchen Unterweisung. Und dazu sind die Predigten die hier gehalten werden, gut geeignet, aber auch persönliche Gespräche sind hilfreich. Die Befestigten im Glauben sollten sich den Jüngeren gern für Gespräche zur Verfügung stellen, Schwestern wie Brüder. Und in solchen Gesprächen können viele Probleme beraten werden oder Schwierigkeiten ausgeräumt werden, indem man am Hand des Wortes Gottes die Fragen beantwortet und demjenigen zur Hilfe ist. Doch alle diese Aktivitäten unsererseits führen nicht zum Erfolg, führen nicht zum Wachstum der Gemeinde, wenn Gott nicht diese Bemühungen segnet. Ich wiederhole, er schenkt das Wachstum, nur er. Das wollen wir ganz deutlich aus diesem Bibelwort lernen. Das bedeutet, dass alle unsere Dienste stets von Gebet um Gottes Hilfe begleitet sein sollen. Viele Aktivitäten, die wir veranstalten können, Aktionismus, führt nicht zum Wachstum, kann Interesse wecken, aber das Wachstum selbst kann nur Gott schenken und ist nötig, dass wir diejenigen, die Interesse zeigen, mit dem Wort Gottes näher vertraut machen. Es ist also unser stetes Gebet, dass der Herr Wachstum schenkt, dass der Herr Freunde, die uns besuchen, die das Wort Gottes hören, dass er ihnen Interesse gibt, mehr zu erfahren, bis sie zu einer echten Wiedergeburt durchgedrungen sind. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit und kostet uns natürlich Mühe. Und dazu möchte der Herr uns Kraft schenken. Die beiden Paulus und Apollos betrachteten sich auch als Werkzeuge in der Hand Gottes. Werkzeuge in der Hand Gottes. Und das möchten wir auch sein. Es gibt heute in der evangelikalen Welt Bestrebungen, die biblischen Botschaften den modernen gesellschaftlichen Auffassungen und Verhältnissen anzupassen. Aber das ist nicht nötig. Ich denke sogar, das ist verkehrt und unbiblisch. Gottes Wort ist unverändert gültig und wirksam. Wie ein zweischneidiges Schwert, lesen wir in der Bibel. Das Evangelium war vor 2000 Jahren durch die Apostel verkündet worden. Und so wie es damals verkündet wurde, gilt es auch unverändert heute noch. Der Same, der damals ausgestreut wurde, kann auch heute noch aufgehen. Deshalb sind Bibelübertragungen, ich spreche nicht von der Übersetzung, Bibelübertragungen abzulehnen. Letztendlich laufen Bibelübertragungen auf eine Verfälschung des ursprünglichen Wortes Gottes, der ursprünglichen Botschaft Gottes hinaus. Denn der, der überträgt, bringt eigene Gedanken hinein, das ist ja das Übertragen, und das ist schon nicht mehr das, was Gott ursprünglich gesagt hat. Natürlich zugegeben, liest sich so etwas flüssiger, einfacher, passt in die heutige Zeit, aber aus Respekt vor dem wörtlich inspirierten Wort Gottes möchten wir sowas nicht. Wir wollen uns mit dem unverfälschten Wort Gottes beschäftigen. Ich fand kürzlich in der christlichen Zeitschrift Faktum, etliche von euch kennen die ja vielleicht, ein schönes Beispiel für die Tatsache, dass die unveränderte Botschaft auch heute noch gilt. Ein Blick jetzt in die Geschichte zurück. Nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahre 70 verschanzte sich eine Gruppe von 973 jüdischen Freiheitskämpfern auf der von Herodes gebauten Felsenfestung Masada am Toten Meer. Wer in Israel war, war sicher schon auch auf Masada. Heute fährt man da mit einer Seilbahn hoch, weil das eben ein hochliegender Felsen ist und der Aufstieg wäre sicher zu Fuß sehr schweißtreibend. Diese Freiheitskämpfer verteidigten sich mehrere Jahre, ich glaube 3 Jahre, gegen die Übermacht der Römer. Als aber die Eroberung der Festung durch die Römer absehbar war, die Römer schütteten nämlich einen Wall auf, immer mehr, immer höher und kam dadurch der Festung nach oben immer näher. Als es also abzusehen war, dass die Römer nach oben kommen, und sie waren ja in einer maßlosen Übermacht, da entschlossen sich die Verteidiger zum kollektiven Selbstmord. Also der eine hat den anderen umgebracht und der letzte sich selbst dann noch. Archäologen entdeckten gegen 1960 auf der Felsenfestung Masada unter anderem auch Dattelkerne, die 2000 Jahre alt waren. Diese Dattelkerne wurden jahrzehntelang im Dunkeln in einer Asservatenkammer in Jerusalem aufbewahrt, bis im Jahre 2005 die Forscher den Versuch wagten, diese Kerne in die Erde einzupflanzen. Und tatsächlich, das Experiment war von Erfolg gekrönt. Einer der Samen keimte. Nach 3 Jahren war die Palme schon 1,20 Meter groß. Jetzt ist sie schon über 3 Meter hoch. Sie hat eine andere Palme befruchtet. Palmen sind wohl zweigehäusig. Zweihäusig, sagt man so. Und trägt Früchte. Ist das nicht ein schönes, anschauliches Beispiel dafür, dass die 2000 Jahre alte biblische Botschaft im Neuen Testament in unverfälschter Form auch heute noch Frucht trägt, wenn Gott das Wachstum schenkt? Gott braucht uns als seine Mitarbeiter. Hatten wir vorhin schon festgestellt. Hier finden wir unseren unmittelbaren Auftrag. Er hat jedem von uns eine bestimmte Fähigkeit, eine unterschiedliche Gabe geschenkt. Und diese Gabe sind wir verpflichtet auch zu nutzen. Mit den Talenten müssen wir wuchern, wir dürfen sie nicht vergraben. Wir kennen alle das Gleichnis aus Matthäus 25 von den guten Knechten und dem faulen und bösen Knecht. Und das fast so schön mit Talent hat ja in der deutschen Sprache auch die Bedeutung, dass ich eine Fähigkeit habe. Aber gleichzeitig war es zumindest in der damaligen Zeit auch ein großer Geldbetrag. Der wurde auch Talent genannt. Und so kann man das sehr gut auch auf uns übertragen. Was war denn mit den Knechten geschehen? Da gab es Knechte, die waren sehr fleißig und haben das, was ihnen der Herr, der außer Landes gereist war, anvertraut hatte, verdoppelt. Der eine hatte 10 Talente bekommen und hat dann das Doppelte draus gemacht, der andere 5. Aber einer hatte nur 1 Talent bekommen, weil er nicht so begabt war. Der Herr kannte ja seine Leute. Und was hat der gemacht? Der hat es vergraben. Der hat gar nichts damit gemacht. Und konnte ihm dem Herrn, als er dann wiederkam von seiner Reise, das 1 Talent wiedergeben. Er hat nichts verloren, aber auch nichts dazu gewonnen. Und was sagt da der Herr? Und das ist ja ein Bild von Gott. Du fauler und böser Knecht. So tituliert er ihn. Die anderen, die Talente vermehrt hatten, die wurden gelobt. Der faule Knecht wurde sogar bestraft in unserem Bibeltext. Wir haben auch im 1. Korinther 3 vorhin gelesen, dass die Mitarbeiter sogar Lohn bekommen. Lohn wird uns in Aussicht gestellt. So treu ist Gott. Das, was wir eigentlich aus Dankbarkeit für das, was wir täglich empfangen, was er uns auch an geistlichen Gaben gibt, was er uns durch die Sündenerrettung geschenkt hat, was wir aus Dankbarkeit weitergeben sollten, das wird da belohnt er uns sogar noch. Er könnte ja sagen, es ist doch selbstverständlich, dass er das tut. Aber nein, wir haben gelesen, dass er uns auch je nach unserer Arbeit belohnt. So ist Gott. So treu ist Gott. Das, was eigentlich selbstverständlich unsere Aufgabe ist, was wir aus Dankbarkeit tun sollten, das belohnt er noch. Zum Schluss möchte ich noch auf einen anderen Aspekt in unserem Bibelwort hinweisen. Paulus hat die Gemeinde mit einem Ackerfeld verglichen, auf dem der ausgestreute Same aufgegangen ist, weil Gott Wachstum geschenkt hat. Aber Paulus spricht auch von der Gemeinde als Gottes Bau. Das Wichtigste für jeden Bau ist das Fundament. Wenn das Fundament nicht solide ist und fest ist, dann fällt der Bau irgendwann zusammen. Und das Fundament der Gemeinde in Korinth war Jesus Christus. Von Paulus wurde dieser Grund gelegt durch eine gesunde Lehre. Auch unser Fundament ist unser Herr Jesus Christus. Jeder wiedergeborene Christ ist in diesem Bild, was der Paulus da noch verwendet, ein Baustein. Und aus vielen Bausteinen wird ja ein ganzes Haus zusammengefügt. Und unsere Mitarbeit soll darin bestehen, dass wir mit gutem Material bauen, mit Gold, Silber und edlen Steinen, das heißt mit der unverfälschten biblischen Lehre. Alle Gläubigen bilden zusammen dann den Bau Gottes. Und in diesem heiligen Bau einer gläubigen Gemeinde will Gott angebetet werden. Nicht unser Haus hier ist der geistliche Bau, so schön wie es auch ist. Der geistliche Bau, in dem Gott angebetet werden will, was er auch als Heiligtum nennt, das sind alle Gläubigen, alle wahren wiedergeborenen Gläubigen. Und in so einem Bau, da gelingt auch eine aufrichtige Anbetung mit Danksagung. Wenn wir Gottes Segen so sichtbar vor uns haben, wie es heute geschieht, dann denken wir daran, wie der Herr uns in unserem Leben schon auf vielfältige Art und Weise gesegnet hat. Und da gibt es ja so viele Aspekte, an die wir da denken können. Das kann unsere schulische Entwicklung sein bei den Jüngeren, das kann die berufliche Entwicklung sein, das kann die Familie sein mit dem Heranwachsen der Kinder. Wie viel Grund und Ursache haben wir täglich zu danken? Und geben wir es zu? Wir nehmen es oft als selbstverständlich. Und da rechne ich mich mit dazu. Aber man muss mal daran erinnert werden. Und das soll ja heute auch diese besondere Betonung des Dankes bewirken. Das ist ja nur ein Teil, ein kleiner Teil von dem, was wir an guten Gaben Gottes empfangen. Aber sie sollen uns darauf hinweisen, auf das viele andere, was hier nicht aufgebaut werden kann. Und da wollen wir aus Dankbarkeit uns dem Herrn auch zur Verfügung stellen, als willige Werkzeuge, um für ihn zu wirken. Amen.